In dieser Folge nehmen uns Michaela und Andreas mit auf ihre Reise nach Ägypten. Eine EukoCredit Journey voller Begegnungen, Eindrücke und Inspiration. Sie berichten von der Partnerorganisation SECAM, nachhaltiger Landwirtschaft mitten in der Wüste und davon, wie ethisches Investment ganz konkret Gesellschaft verändern kann.
Dein Geld kann mehr als du denkst. Es kann das Klima schützen, es kann Biodiversität fördern und es kann Frauen weltweit in ihrer Unabhängigkeit stärken. Karin und Sina von EukoCredit reisen mit dir im Podcast Ethics and Heroes. Hier erfährst du, wie dein Geld wirkt. Dein Geld, deine Entscheidung. Hör rein!
Hi und herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Sina von EukoCredit und heute zu Gast bei mir Michaela, die seit knapp 10 Jahren in EukoCredit investiert ist und Andreas, der seit fast 15 Jahren Anleger bei uns ist. Hallo ihr beiden.
Hallo Sina.
Hallo Sina, grüß dich.
Wie kamt ihr denn zu EukoCredit oder warum seid ihr denn in EukoCredit investiert?
Tatsächlich bin ich über meine Arbeit bei Fairtrade Deutschland zu EukoCredit gekommen. EukoCredit ist ja eine Mitgliedsorganisation von Fairtrade Deutschland und da habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und fand einfach die Mission oder das Ziel von EukoCredit gut, fand es sehr überzeugend und habe dann auch privat investiert in EukoCredit.
Ja, wir sind zu EukoCredit gekommen, dann sind wir ja 2008 an den Niederrhein gezogen. Und 2010 habe ich in der Kirche bei uns einen Vortrag mit meiner Frau zusammen gehört über die Mikrofinanzaktivitäten von EukoCredit. Und die Idee hat uns dann sehr schnell überzeugt und dann haben wir auch kurz darauf uns finanziell da beteiligt.
Genau, du hast ja ein Gemeinschaftskonto, Andreas. Das ist nämlich auch möglich, zum Beispiel als Ehepaar gemeinsam anzulegen.
Schön.
Genau, schön. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr investiert seid. Und worüber wir heute sprechen, das ist vor allem die EukoCredit Journey. Und zwar ist es ein Begegnungsformat, das eben sowohl Investorinnen als auch Mitarbeitende und Interessierte direkt mit Menschen und Projekten verbindet, in die sie investieren. Also das Ziel der Journey ist es, die Wirkung der Geldanlage greifbar zu machen und so auch persönliche Einblicke in die Arbeit von EukoCredit und auch von deren Partner zu ermöglichen. Und jetzt würde mich mal interessieren, ihr beiden wart ja mit dabei. Warum habt ihr euch denn entschieden, euch auf diese Reise zu bewerben oder da mit dabei zu sein?
Ja, also auch das weiß ich von meiner Arbeit bei Fairtrade Deutschland, wie wichtig das ist, wenn man Partner, wenn man Produzentinnen vor Ort sieht, in Berührung kommt mit denen, in Austausch kommt mit denen und sich dann also wirklich vor Ort ein Bild von den Lebens- und Arbeitsrealitäten macht. Das erweckt ein Verständnis für manchmal Herausforderungen, aber auch einfach für andere Realitäten. Es ist ganz toll, wirklich die Erfolge vor Ort zu sehen, die Wirkung vor Ort zu sehen. Und das ist unglaublich motivierend und sehr, sehr spannend vor allem auch. Und ja, deshalb habe ich das Angebot gesehen und habe gedacht, ja, da will ich unbedingt mit. Außerdem war das Motto der Reise ja Begrünung der Wüste. Da wollte ich natürlich wissen, was ist das, wie geht das? Und fand ich sehr, sehr spannendes Angebot, ja.
Vielen Dank. Andreas, wie ist es bei dir?
Ja, ich habe im Prinzip einen ganz anderen Ansatz. Ich bin praktischer Landwirt, aktiver praktischer Landwirt und von Natur aus eigentlich neugierig auf Ackerbaumethoden, auf neue Ackerbaumethoden, vor allen Dingen in anderen Ländern. Das hat mich immer schon interessiert. Und die Wüste Ägyptens hat mich natürlich besonders gereizt. Als mich Daniela Arten dann von EukoCredit persönlich ansprach, habe ich mich schnell entschlossen, da musst du unbedingt dabei sein.
Cool, vielen Dank. Michaela, kannst du vielleicht einmal den Rahmen der Reise für uns skizzieren? Also wie lange wart ihr unterwegs? Wen habt ihr besucht?
Ja, also es war viel, auf jeden Fall. Die Reise hat insgesamt eine Woche gedauert. Es hat angefangen damit, dass wir wirklich die Hauptstelle von SECAM besucht haben. Das liegt etwas nordöstlich von Kairo. Es ist ein sehr, sehr großes Gelände. Da haben wir die Schule besucht. Wir haben verschiedene Unternehmungen besucht. SECAM ist ja wirklich eine große Holding. Es gibt eine Textilfabrik, wo also zugeschnitten wird, wo genäht wird, wo Siebdruckateliers sind, die wir gesehen haben. Dann gibt es eine Firma Isis für Tee, Gewürze, Öle, die exportieren auch, aber die verkaufen auch sehr viel auf dem lokalen Markt. Also das war auch ganz toll, diese ganzen Säcke mit den Gewürzen da im Lager zu sehen. Es roch unglaublich gut. Dann haben wir die Ställe gesehen vor Ort, die Schule, die Werkstätten für Weiterbildung. Wir haben Taubenhäuser, Bienenkisten gesehen, das alles vor Ort. Dann waren wir auch bei Produzentinnen, die also auch in der Nähe sind, die für Sekem produzieren. Also Sekem kauft die Produkte auf und verarbeitet sie dann weiter. Da konnten wir an einer Trainingseinheit teilnehmen. Das war auch sehr, sehr spannend. Habe gesehen, wie Sesam angebaut wird. Das wusste ich gar nicht. Genau. Und dann haben wir tatsächlich noch 2 Tage eine Reise unternommen, westlich von Kairo in die Wüste. Wirklich, also da ist nichts. Da ist aber eben eine zusätzliche Farm von Sekem, also wo Sekem auch Produzentinnen hat, die für sie anbauen. Und das war auch sehr, sehr beeindruckend. Da waren wir 2 Tage. Dann haben wir noch die Universität gesehen, Heliopolis University von Sekem. Und dann haben wir am Sekem Festival auch noch teilgenommen. Also das war auch ganz spannend. Das gibt es 2-mal im Jahr, wo wirklich viele Mitarbeitende, Produzierende zusammenkommen und ein richtiges Festival, die Gemeinschaft feiern. Genau. Und dann zum Schluss haben wir sogar noch die Pyramiden von Gizeh gesehen. Also das war noch ein kleines Rahmenprogramm, aber auch sehr beeindruckend. Sehr schön auch, ja.
Super. Ja, bevor mich jetzt natürlich interessiert, wie Sesam angebaut wird, Andreas, vielleicht kannst du da gleich näher drauf eingehen, würde mich noch interessieren, das klingt jetzt ja nach unfassbar viel. Michaela, kannst du vielleicht noch mal in einem Satz zusammenfassen, was Sekem konkret alles macht?
Nee,
also das geht nicht. Das sprengt den Rahmen.
Nee, in einem Satz kann ich das nicht. Also Sekem produziert auf biodynamische Art nachhaltig und versucht damit, möglichst viele Landwirtinnen, Landwirte, Produzentinnen mit ins Boot zu holen und auf eine nachhaltige Landwirtschaft umzustellen. Sekem hat eine Vision und hat ein Ziel für 2057. Und es ist sehr, sehr beeindruckend, wie sie wirklich versuchen, diese Vision zu erreichen und im Prinzip das klingt jetzt wirklich sehr groß, aber das ist wirklich die Vision, die ganze ägyptische Landwirtschaft auf biodynamische Landwirtschaft umzustellen.
Wow.
Ja.
Andreas, was macht denn Sekem für dich so besonders und wie wird Sesam angebaut?
Ja, ich wollte das mal kurz ergänzen. Was Michaela sagt, ist ja das Umfassende, was wir gesehen haben. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr beeindruckend, was dort passiert. Und Sekem versucht nicht nur Landwirtschaft zu betreiben und etwas zu produzieren, sondern wir versuchen nebenbei so ganz, aber ganz wichtig, auch Kultur, Soziales, Ökonomie und Ökologie im Zusammenhalt zu entwickeln. Und das hat mich besonders beeindruckt, dass das auch da gelingt. Und die ganzheitliche Art und Weise, wie dort Gemeinschaft gelebt wird, das hat mich ebenfalls beeindruckt. Seit 1977 wird bei Sekem ja nachhaltig wirksam eine Entwicklung gefördert. Das klingt erstmal so strategisch und es ist aber dort so menschlich und ich möchte fast sagen, liebevoll herzlich wird das gelebt. Das hat mich besonders beeindruckt.
Super. Und wie wird Sesam angebaut? Ich bin total interessiert. Andreas, als Landwirt, kannst du mir das kurz beschreiben?
Also ich habe noch keinen Sesam angebaut, aber ich habe eigentlich nur gesehen, wie der Sesam schon geerntet war. Der stand wie früher, wie ganz, ganz früher, man kann sich vielleicht erinnern, wenn Getreide in Hocken gestanden hat auf den Feldern und das wurde dann zum Trocknen aufgestellt. Und dort kamen wir auf ein Feld, was dieses Bild gezeigt hat. Und da standen diese Sesampflanzen, muss man sich so ungefähr vorstellen, wie Getreide so groß, standen dort in so Hocken oder Puppen, wie man das früher genannt hat, und wurden dort im Feld getrocknet. Und dann habe ich die Bauern gefragt, ich sage, wie man das auf Englisch so eben konnte, was wird denn hier jetzt gemacht? Und dann haben wir die eigentlich dort in die Hand genommen und ausgeschüttelt. Und unter diesen Hocken lag eine Plastikplane. Und dort wurde im Prinzip dieses Sesam ausgeschüttelt. Und dann wurde das zusammengefaltet und noch gereinigt und dann in Säcke transportiert und zu Sekem verkauft. Wie Sesam gesät wird, kann ich nur vermuten. Ich vermute, das wird auch als Samen in den Boden gelegt. Und dann muss natürlich immer bewässert werden, weil in Ägypten, da in der Wüste, regnet es fast nie. Jeder Tropfen Feuchtigkeit muss künstlich beregnet und bewässert werden. Und das ist, glaube ich, der größte Anspruch, dass das dann bis zur Ernte gelingt, damit die Sesampflanzen dann geerntet werden können. Das ist so meine Vorstellung.
Und das finde ich jetzt ja besonders interessant, weil die Wüste als grüne Oase, das hat man ja so wirklich nicht im Kopf. Also wie funktioniert da ein nachhaltiges Wassermanagement, wo eben jeder Tropfen Wasser fehlt eigentlich?
Es regnet nie. Regen ist eigentlich, das war für mich was ganz Besonderes, eigentlich auch schädlich, weil da sind die Ägypter in der Wüste nicht drauf eingerichtet. Wenn es mal viel regnet, gibt es gleich Stromausfall und Überschwemmung und das planen die nicht. Man plant also von vornherein, dass jeder Tropfen Wasser, den die Pflanzen brauchen, künstlich dort angeschafft werden muss. Da wird aus 100 Meter tiefen Brunnen zum Beispiel das Wasser hochgepumpt und in kreisrunde Beregnungsanlagen gefördert. Die nennen sich da Pivots, das ist diese Firma, die vertreibt. Und die Energie dazu, die wird, wenn es geht, mit PV-Anlagen erzeugt. Die Sonne gibt es ja da genug.
Genau, also das ist schon total faszinierend, wenn man bedenkt, dass 1977, als sie angefangen haben, da gab es nichts, da war Wüste. Und dann haben sie angefangen, Brunnen zu bauen und Wasser aus, also das ist Grundwasser, da gibt es ein großes Grundwassersee oder Grundwasserbecken, da Wasser hochzupumpen. Dann haben sie angefangen, Eukalyptusbäume anzupflanzen, weil die sehr schnell wachsen. Dann hattest du Schatten, dann hast du gleichzeitig ein angenehmes Windchen, beziehungsweise auch Bäume, die eben den zu starken Wind abfangen. Und dann haben sie angefangen, eben eine Landwirtschaft zu betreiben. Und heute ist das echt ein großes Gelände, ein wunderschöner Garten mit vielen Bäumen. Natürlich auch mit Hilfe von Dünger, den sie selber produzieren, verbessern sie die Erde und haben da wirklich fruchtbaren Boden geschaffen. Und zwar das bei der Sikkim Farm selber. Und das machen sie jetzt gerade halt auch auf der Wahad Farm in der Wüste nochmal. Versuchen sie das zu wiederholen. Und das ist, also, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, dann würde mir es sehr schwer fallen, mir das vorzustellen, ja.
Das heißt, Sikkim schafft es auch, eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft dort zu etablieren.
Ja, auf jeden Fall. Also wirklich vom Dünger, den sie selber produzieren, nachhaltiges Wassermanagement. Also sie versuchen wirklich auch eben Kreislaufwirtschaft zu leben.
Sehr schön.
Das kann ich sehr, sehr bestätigen. Und ich als Landwirt hatte das Wort Kompost. Das hat mich über die ganze Reise täglich begleitet. Als Ackerbauer weiß ich, Pflanzen benötigen Nährstoffe und Sand hat keine Nährstoffe. Und dass bei Sikkim ausschließlich Kompost genutzt wird zur Fruchtbarmachung des Bodens, das hat mich schon sehr überrascht. Das ist eben das, was Michaela auch gerade gesagt hat. Den Kleinbauern aus der Umgebung wird erstmal gezeigt, wie man aus Kuhmist und Holzresten und geschreddertem Palmenholz nährstoffreichen Kompost herstellen kann. Und dieser Kompost, wie Michaela schon beschrieben hat, wird dann auf die Felder gebracht, mit dem Sand vermischt. Und wenn die Eukalyptusbäume diesen Schatten gespendet haben und ihre Werk getan haben, dann kommen als nächstes sogenannte Pionierpflanzen zum Einsatz, wie zum Beispiel Klee. Und danach können dann auch auf den Feldern, wenn die fruchtbar genug sind, Erdnüsse zum Beispiel auch angebaut werden.
Das heißt, die eine Pflanze profitiert dann auch von der anderen.
Genau, auf jeden Fall. Und was dazu kommt, ist, dass sie ja eben auch die Universität haben, also auch immer weiter ausprobieren, was kann man dort noch gut anpflanzen, welche Pflanzen haben besonders viel Wasser oder enthalten besonders viel Wasser, brauchen aber nicht viel. Also wie kann man den Boden noch weiter verbessern? Also da ist gleichzeitig die Universität und die praktische Arbeit auf den Feldern geht da auch Hand in Hand, weil sie permanent also versuchen, sich da gegenseitig weiterzuentwickeln und ist gleichzeitig in der Praxis anzuwenden und ja, gegebenenfalls zu verbessern.
Da entstehen dann ja auch sehr leckere Produkte. Dürftet ihr da bestimmt das ein oder andere auch probieren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Datteln. Datteln war sehr, sehr lecker. Ich habe noch nie Datteln direkt vom Baum gegessen. So eine Dattelpalme auch zu sehen, wie das geerntet wird, sehr lecker, direkt vom Baum.
Ja, diese Erfindung, glaube ich, kommt nicht von Sikkim, aber die könnte auch daherkommen, dass man den Kern von der Dattel entfernt und dort eine Mandel oder eine Nuss oder irgendwas reinsetzt. Und das ist eigentlich so eine tolle Idee auch, sowas zu veredeln und dann auch vielleicht besser verkaufen zu können. Und die Verpackung und das ist alles wirklich professionell gemacht, sodass man dann auch höhere Preise nehmen kann. Und was mir auch noch besonders wichtig ist, ist diese Umstellung auf organische Landwirtschaft. Die gibt den Landwirten oder den Bauern, den Kleinbauern auch die Chance auf höhere Erlöse, wo sie dann wieder besseres Leben haben können und ihre Kinder zur Schule schicken. Und das hat ja alles seine Kreisläufe.
Absolut. Auch eines der Themen, das vor allem uns bei ÖkoCredit und auch damit unseren Partnern wie SECAM sehr, sehr wichtig ist. Apropos kaufen, verkaufen. Wisst ihr denn, ob man die Chance hat, auch wenn man jetzt nicht dabei war bei der Journey, SECAM-Produkte hier zu erwerben? Deutschland, Österreich, Schweiz.
Ja, auf jeden Fall. Also die Textilien kriegt man bei, ich glaube, Naturata oder DM. Das sind sehr viel Babyklamotten. Die sind GOTS-zertifiziert auch. Und die Produkte gibt es von Hand in Hand, glaube ich, oder von Rapunzel. Andreas, weißt du, kannst du dich da noch dran erinnern?
Also meine Frau ist ja bei dem Eine Weltladen aktiv im Go Fair hier in Goch. Und die haben natürlich sofort geguckt, was ist denn da alles bei uns überhaupt im Programm. Und El Puente heißt diese Vertriebsfirma, glaube ich, hat auch sehr viele Produkte, wo dann im Nebensatz unten erwähnt wird, wo die produziert sind. Und da waren wir ganz überrascht, wie viele schöne Produkte eigentlich im Laden stehen, wo erstmal nicht SECAM dran steht, aber die also dort produziert werden und die dann auch von den Partnern, wo unsere Go Fair Leute einkaufen, dann vertrieben werden. Man muss halt ein bisschen gucken. Und ich wollte auch was bestellen, aber man kann nach Deutschland direkt so erstmal nicht bestellen. Nach Österreich wohl. Warum, das habe ich noch nicht herausgefunden, will ich aber noch tun.
Also die Produkte sind auch Demeter-zertifiziert auch.
Super, also einer der höchsten Standards. Sehr schön. Ihr hattet ja eben auch die Möglichkeit, mit Farmerinnen in der Wüste zu sprechen. Und was nehmt ihr denn ganz konkret von diesen Begegnungen mit?
Ja, als Landwirt hatte ich natürlich große Freude, mit den Bauern direkt ins Gespräch zu kommen. Zunächst würde ich die Begegnung unterscheiden zwischen den Kleinbauern, die wir besucht haben, die ja Partner sind von SECAM, die ihre Produkte durch die Partnerschaft mit SECAM dann gut verkaufen können, und diejenigen, die bei SECAM direkt arbeiten. Das sind dann größere Felder, die dann mit kreisrunden Beregnungsanlagen groß bewässert werden. Da war mir noch aufgefallen, dass wir die Frauen auf dem Land sind ja meist im Hintergrund. Also wir haben, weil auch die Frage stand, haben wir mit den Frauen zu tun oder nicht? Wir haben die Frauen am Land zwar gesehen, aber im ländlichen Bereich sind die meistens im Hintergrund, sodass wir mit den Männern, mit den Bauern auf den Feldern ins Gespräch kamen. Der Austausch mit den Bauern, der war immer herzlich und gastfreundlich. Ich hatte den Eindruck, als wenn sie von der Zusammenarbeit mit SECAM wirtschaftlich, aber auch sozial und menschlich profitieren. Das war so mein Eindruck.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Also ich habe natürlich nicht diese landwirtschaftliche Fachkompetenz, die Andreas hat. das war das wirklich den Eindruck, den die Produzentinnen vermittelten, dass sie wirklich sehr zufrieden waren von der Zusammenarbeit mit SECAM, dass sie das auch sehr wertgeschätzt haben, wie wirklich versucht wird, eben da eine andere Art von Landwirtschaft zu betreiben, dass sie da sehr offen dafür waren und dass sie selber für sich auch einen Vorteil gesehen haben.
Kannst du den Vorteil noch konkret beschreiben? Welchen Vorteil haben Sie für sich gesehen?
Es war der Vorteil auf jeden Fall auch, also erstmal, dass sie höhere Preise für ihre Produkte bekommen, wenn sie halt eben organisch oder Bioanbau betreiben, dass sie weniger Pestizide brauchen, dass sie weniger künstlichen Dünger brauchen, dass es dann für die Gesundheit besser ist, also für sie selber, wenn sie in der Landwirtschaft arbeiten. SECAM hat ja auch Schulen, dass ihre Kinder dann auch zur Schule gehen können. Unter Umständen arbeiten die Frauen auch mit bei SECAM. Also es gab, wir haben da ein Labor gesehen, wo zwei junge Frauen gearbeitet haben. Ja, also genau, so von der Zusammenarbeit mit SECAM, dieses ganzheitliche Konzept, was Andreas vorhin ja auch angesprochen hat, ne, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist eine große Familie und man kennt sich und man kümmert sich umeinander.
Andreas, magst du noch was ergänzen?
Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Also diese soziale Komponente, dass die Landwirte, die ja sonst Einzelkämpfer sind, man hatte den Eindruck durch die Beratung, SECAM hat sozusagen Agrolehrer geschult, die dann zu den Bauern gehen, und wir hatten ein tolles Erlebnis, was Michaela vorhin schon gesagt hat. Da haben wir mal so eine Schulung vor den Bauern miterleben dürfen, wie die miteinander umgehen, wie die das aufnehmen. Das war für mich ganz erstaunlich. Da sitzen ganz alte Landwirte, von denen man ja weiß, dass sie nicht gerade so aufgeschlossen sind unbedingt. Das ist da genauso wie hier. Aber die waren so aufmerksam und wollten das wissen, was da notwendig ist, um vielleicht mit Kompost zu arbeiten. Und diese herzliche Atmosphäre, das hat mich echt begeistert. Und das war Sucht seinesgleichen. Und was ich auch noch erwähnen möchte, ist, dass SECAM natürlich auch darauf achtet oder das Ziel verfolgt, dass die Frauen mit im Boot sind. In der Universität sind mehr Frauen, die dort studieren, als Männer. Und in den Laboren von SeeChem haben wir auch Frauen gesehen, die mit großer Freude und mit einem so großen Selbstverständnis dort ihre Arbeit gemacht haben. Das war schon außergewöhnlich, wenn man das auf dem Land gesehen hat, was da die Frauen für eine Rolle spielen. Und bei SeeChem wird das also ganz anders gelebt. Also sehr, sehr schön zu sehen.
Gibt es denn auch Herausforderungen, mit denen SeeChem konfrontiert ist? Habt ihr da was mitbekommen?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich die Wasserknappheit in Ägypten. Es ist ein großes Problem, was SeeChem natürlich angeht durch die Pumpen im Moment. Auch das Problem mit den Pestiziden. Also tatsächlich die Entscheidung, in die Wüste zu gehen, diese Wahad Farm zu gründen, hing auch damit zusammen, dass sie dort halt eben keine Pestizide hatten von angrenzenden Bauern, die eben noch nicht umgestellt haben auf eine Biolandwirtschaft. Also das ist sicherlich ein großes Problem. Also ich denke, die Herausforderung, die jemand hat, der ein Pionier in seinem Feld ist, der wirklich versucht, was Neues zu machen, was Nachhaltiges zu machen, die sind dort bestimmt genauso, wie sie anderswo auch sind, dass man die Leute überzeugen muss, dass es viel Arbeit ist. Natürlich auch eben, was Andreas sagte, ne, dass die Frauen auch da arbeiten. Damit ist ja auch nicht jeder sofort oder da ist ja auch nicht jeder sofort offen für. Ne? Also man will ja einen gesellschaftlichen Wandel auch erzielen. Und muss natürlich die Leute dafür mitnehmen. Und das ist nicht immer einfach, bestimmt.
Das ist die menschliche Seite. Ich habe, als ich gedacht habe, was ist ein Problem, habe ich die ersten Ausführungen von den Leuten gehört, die jetzt Land erwerben wollen. Allein der Erwerb von Land in der Wüste gestaltet sich wohl sehr schwierig. Man kauft immer zweimal, das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Einmal muss man sich mit den Beduinen, die dort wohl eine große Rolle spielen, einigen. Was immer das bedeutet, aber man muss da mit Geld kommen und das kostet das erste Mal. Und dann geht man erst zur Regierung und kauft dann offiziell bei der ägyptischen Regierung, was dann das zweite Mal kostet. Und dann kann man erst das sein eigen nennen.
Aber was ich total spannend fand, und das ist wirklich auch etwas, was ich mitnehme, ist, dass sie sich davon nicht abbringen lassen, von diesen Herausforderungen und von diesen Schwierigkeiten. Ich fand es wirklich so beeindruckend, wie sie ihre ganze Energie in das Positive, in die positive Entwicklung, in ihre Vision stecken. Also jede Herausforderung für jede Herausforderung finden sie eine Lösung. Das ist wirklich ein Ansatz, den ich so bewundernswert finde.
Da habe ich noch wirklich, fällt mir gerade eine interessante Begegnung oder einen Austausch ein. Da hat die Yvonne, die uns dort auch viel gezeigt hat, ich weiß nicht genau, was für eine Funktion sie betreibt, aber sie hat sehr viel Wissen und sie hat auch sehr viel in Schulen, sehr viel Lehrer geschult oder ausgebildet. Und sie hat dann, als der arabische Frühling dort auch seine Wirkung zeigte, ist sie zu dem Aboulesh hingegangen und hat gesagt, zu dem Gründer hingegangen und hat gesagt, sag mal, ich glaube, ich mache hier irgendwas falsch. Die Leute gehen jetzt auf einmal weg. Wir haben die geschult. Und da sagt er, ja, das sind ja freie Menschen. Und du musst dir mal merken, wir machen das jetzt mal 100 Jahre lang. Und dann schauen wir, was rausgekommen ist. Und das war so beeindruckend, dass dieser Mensch gesagt hat, das werden wir vielleicht gar nicht mehr erleben, wie gut wir das machen hier. Aber die nachfolgende Generation wird es uns danken, dass wir diesen Einsatz gezeigt haben.
Ein schön nachhaltiger Ansatz. Habt ihr denn vielleicht noch ein konkretes Beispiel für mich, wie ihr jetzt selber diese positiven Veränderungen durch die Arbeit von SeeChem auf die Gesellschaft mitbekommen habt?
Also die ganze Philosophie, das ganze Ziel von SeeChem ist ja also nicht nur die Befriedigung von individuellen Bedürfnissen, sondern wirklich der Gesellschaft zu dienen. Und ich weiß nicht, wir haben es ja vorher nicht gesehen, ne, aber wirklich dieser soziale Zusammenhalt, das war sehr, sehr schön zu sehen. Wie gesagt, beim SeeChem Festival, da kamen alle zusammen in einem riesigen offenen Theater. Und da gab es verschiedene Gruppen, Tanzgruppen, Musikgruppen vom Kindergarten, von der Schule, aber auch es gibt auch Theaterstunden, also Produzentinnen oder Mitarbeiterinnen nehmen da Theater und üben sich darin oder sie malen oder musizieren eben. Und jeden Morgen gibt es auch einen großen Morgenkreis, wo man also auch sozusagen die Losung des Tages ausspricht und wo man zusammenkommt, wo die Menschen sich begegnen. Und das ist ihnen, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass es zumindest einmal am Tag man wirklich Kolleginnen, Mitarbeiterinnen trifft. Das haben wir auch an der Universität gesehen. Das wird auch dort gemacht. Und das wird auch in der Wahad Farm gemacht. Also, dass man mindestens einmal am Tag seine Mitmenschen sieht. Und das ist jetzt nicht die ganze ägyptische Gesellschaft, aber zumindest die Sikkim-Gesellschaft, würde ich mal sagen, wirkt da sehr geschlossen, kommt sehr zusammen. Wie gesagt, dieses Familiengefühl, glaube ich, ist wirklich eine Wirkung, die man spüren kann einfach.
Das ist für mich auch das Eindrucksvollste, was die Menschen dort leben, ist dieser Morning Circle, dieser Morgenkreis. Und so haben alle irgendwo eine Ahnung, was im Betrieb abläuft. Und erst dann startet man seine Arbeit. Und das ist ganz bemerkenswert. Und das ist mir eben auch als eindrucksvollstes Erlebnis mit hängen geblieben.
Ich habe den Eindruck, ihr seid sehr positiv gestimmt, sowohl also zum einen über diese Reise nach Ägypten, als zum anderen auch über Sekem an sich. Ist eurer Erfahrung nach jetzt euer Anlagekapital gut in Sekem investiert? Und wenn ja, warum?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Sekem ist eine Erfolgsgeschichte. Und es ist toll, dass das Oikokredit Teil dieser Erfolgsgeschichte ist, auf jeden Fall. Dadurch, dass Oikokredit da ja auch Geld investiert hat, dann Partner ist und das unterstützt, begleitet in vielfältiger Art und Weise. Also für mich hat sich das auf jeden Fall bestätigt, mein Gefühl, dass mein Geld da auch gut angelegt ist. Und ich freue mich, dass ich über Oikokredit eben auch Sikkim unterstützen kann. Das ist wirklich eigentlich ein schönes Gefühl.
Ja, ich kann das auch gar nicht anders beschreiben. Es ist ja auch keine Werbeveranstaltung heute, die wir hier machen, aber es war wirklich so beeindruckend. Ich habe da lange noch drüber nachgedacht, wo man sowas noch erleben kann. Ich konnte mir auch nicht so recht vorstellen, dass eine finanzielle Unterstützung eines so großen Unternehmens, wie Sekem es ja ist, mit 2000 Mitarbeitern und vielen Kleinbauern, die dort mitwirken, dass das eine so große Wirkung haben kann. Und das hat mir gezeigt, dass das richtig investiert ist. Und diese Strategie, die betreiben, diese langfristige Strategie seit 1977, unglaublich beeindruckend. Das ist ein gutes Gefühl.
Konntet ihr euch denn ein Bild über die konkrete Zusammenarbeit von Oikokredit und Sekem machen? Michaela, vielleicht du?
Ja. Also das war auch ganz spannend im Laufe der Reise, im Laufe des Programms, weil wir hatten am Anfang also ja wirklich diese enorme Bandbreite an Unternehmungen von Sekem gesehen, dass so ein bisschen das Gefühl entstand, mein Gott, die verzetteln sich doch, wie schaffen die das alles zusammenzuhalten? Und dann hatten wir tatsächlich ein Gespräch mit dem Finanzchef von Sekem, da kam das Ganze schon mal so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und dann hatten wir tatsächlich auch den Wunsch geäußert, da nochmal ein bisschen mehr den Zusammenhang von Oikokredit zu Sekem mitzuerleben, zu bekommen. Und das war halt super, dass die Kolleginnen von Oikokredit, die auch bei der Reise dabei waren, dann uns tatsächlich nochmal so einen Input gegeben haben. Also das fand ich auch total klasse, dass wir auf der Reise auch die Gelegenheit hatten, wirklich Oikokredit, die Funktionsweise von Oikokredit, die Struktur besser kennenzulernen und dann eben auch nochmal wirklich so einen kleinen Vortrag zu bekommen, wie genau konkret, nach welchen Kriterien Oikokredit Partner aussucht und investiert und dann eben auch ganz konkret, wie die Zusammenarbeit mit Sekem ist.
Vielen Dank. Andreas, wie hat denn diese Journey, diese Reise deine Sichtweise auf die Arbeit von Oikokredit verändert oder hat sie die vielleicht auch bestätigt?
Ich bin total bestätigt in meiner Vorstellung, dass das gut investiertes Geld ist. Das habe ich eben erwähnt. Also ich hatte mir vorher nicht vorstellen können, dass man in so großen Unternehmen mit so einer hohen Beteiligung auch so eine große Wirkung erzielen kann. Das hängt natürlich damit zusammen, dass so viele Menschen davon profitieren und dass gesellschaftlich, man klingt vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber gesellschaftliche Veränderungen in großem Stil bewirken.
Das heißt, deine Sichtweise auf die Arbeit von Oikokredit war davor schon so ein grobes Konzept und wurde jetzt bestätigt, kann man sagen?
Ja, auf jeden Fall.
Was macht denn jetzt für euch die Arbeit von Oikokredit gegenüber anderen besonders?
Also das Thema Impact Investment, das fand ich nochmal sehr spannend und eben zu sehen, dass es nicht um eine schnelle Rendite geht, sondern dass es wirklich Geld ist, was in Menschen investiert, Geld ist, was in Nachhaltigkeit, in eine positive Veränderung für eine nachhaltige Zukunft ist. Also das finde ich einfach total toll. Also ich habe immer auch schon gedacht, immer mit so einem kleinen Vorbehalt, ne, was Geldanlagen angeht. So, ne? Aber wirklich zu sehen, mit Geld kann man auch wirklich positive Veränderungen bewirken. Und ja, man schafft eine positive Veränderung, also positiv in meinem Sinn, also so eine nachhaltige Veränderung, eine soziale Veränderung. Man kann in Menschen investieren, man kann ihnen Möglichkeiten eröffnen, damit sie ein selbstbestimmtes Leben führen können. Das ist einfach echt schön und das ist mir sehr, sehr viel wert, ja.
Andreas?
Ja, sehr, sehr präzise Beschreibung von dem, was ich auch denke. Also dieses in den Menschen investieren. Der Ackerbauer hat mir gesagt bei Sekem, was brauche ich als erstes, wenn ich einen Acker bestellen will? Und wir als praktizierende Landwirte hier, wir sagen dann erstmal, wir brauchen Saatgut, wir brauchen Dünger, wir brauchen Maschinen. Und er sagt, ich brauche erstmal Menschen, die gesund sind, die ein gutes Umfeld haben, die gebildet sind, die selbst nachdenken können. Und dann kaufe ich Saatgut. Das fand ich sehr beeindruckend.
Vielen Dank. Wir gehen schon so langsam in Richtung Ende des Podcasts und da möchte ich noch mal so ein bisschen konkreter werden und mit Bildern arbeiten. Michaela, wenn du einmal deine Augen schließt und an die Journey zurückdenkst, gibt's ein Bild oder eine Geschichte, die dir sofort in den Sinn kommt?
Also das ist jetzt, glaube ich, rausgekommen, dass es eine sehr reiche, sehr, sehr vielfältige Reise war. Und ein Bild ist schwierig. Es kommen so viele Bilder sofort. Es kommt das Bild aus der Wüste von diesem Pivot, von dieser Bewässerungsanlage, ne, wie wirklich so im Kreis dann bewässert wird. Und man sieht diesen grünen Kreis, wo Pflanzen wachsen und drumherum ist Wüste. Das ist ein Bild. Das ist wirklich auch die ganze Geschichte, die dahinter ist von Menschen, die glauben, dass das möglich ist. Die wirklich glauben, man kann die Wüste begrünen und man kann es nachhaltig machen vor allem. Das ist ganz toll, aber genauso toll fand ich das Bild von der Universität. Das ist ein sehr, sehr grüner Campus. Also 70% des Geländes sind eben der Campus, sind Garten. 30% sind sind Gebäude. Und es war eine sehr schöne, entspannte Atmosphäre dort. Also man sah eben studierende Männer wie Frauen, junge Menschen, die diskutierten, die auf den Bänken saßen, Bücher in der Hand hielten oder ihre Laptops und dann schrieben. Und man hatte so das Gefühl, die waren alle auch sehr motiviert, sehr, sehr positiv und interessiert, da gemeinsam zu lernen. Das ist auch ein sehr schönes Bild, was mir in Erinnerung bleibt, ja.
Andreas, was war für dich so das Eindrucksvollste auf der Reise? Gibt es bei dir eine Begegnung, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Also diese Morgenzirkel, die ich erlebt habe und dieser Spirit, der da gelebt wird durch diese Rituale, die da gelebt werden, das war sehr beeindruckend. Wenn da so viele Menschen zusammenkommen, die alle den Wunsch haben, sich miteinander in den großen Kreis zu stellen und auszutauschen, das hat mich schwer beeindruckt. Und das habe ich auch für mich, wo ich jeden Morgen mit meinen Kollegen oder Mitarbeitern, treffen wir uns um 7 Uhr und dann machen wir eine Besprechung und die dient eigentlich nur dazu, möglichst schnell an die Arbeit zu kommen. Und das habe ich mir so vorgenommen, dass ich das ein bisschen ändern möchte, dass ich da mehr was abgucken möchte. Ich habe jetzt auch eine Vorstellung davon, was man mit eisernem Willen und einer Überzeugung eines einzelnen Menschen bewirken kann. Das hat mich schon sehr beeindruckt.
Sehr schön. Michaela, gibt es bei dir auch irgendwas, was du mitgenommen hast und jetzt in deinen Alltag integrieren möchtest?
Also auch das, was der Andreas gesagt hat, dieses Positive. Also ich möchte viel mehr noch meine ganze Energie in positive Veränderungen stecken. Ich habe oft den Eindruck, gerade hier auch in Deutschland, wir lassen uns sehr ablenken von negativen Entwicklungen, von einer negativen Stimmung, von Gegenströmung, Backlash oder wie auch immer. Die Weltlage ist ja echt schwierig genug und zieht viel Energie, zu viel Energie. Und ich möchte wirklich eher auch mich auf das Positive fokussieren, fest daran glauben, dass wir einen positiven Wandel hinbekommen und wirklich meine Energie da reinstecken und mich nicht runterziehen lassen oder ablenken oder abhalten lassen durch negative Schlagzeilen.
Super, das ist jetzt auch ein Key-Takeaway, das ich mir mal mitnehme, ohne bei der Eco-Credit-Reise dabei gewesen zu sein. Gibt es denn irgendetwas, das ihr gern den Menschen mitgeben möchtet, die sich noch überlegen, zu einer Eco-Credit-Reise mitzufahren?
Also es lohnt sich auf jeden Fall. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Es ist so spannend, wirklich mit den Leuten zu sprechen, vor Ort zu sehen, zu verstehen auch, wie die Realitäten vor Ort sind. Noch vielleicht ein kleines Beispiel, ne? Solaranlagen sprechen wir ja immer, Solarenergie ist so toll, aber in der Wüste musst du die jede Woche mindestens einmal sauber machen, diese Solarpaneele wegen dem ganzen Sand. Also, ne, daran denkt man nicht, wenn man hier ist. Und das kann man nur sehen und erleben, wenn man vor Ort ist. Und insofern würde ich sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Kolleginnen von Eukokredit sind alle sehr, sehr nett. Es ist toll, mit denen in Austausch zu kommen. Auch es ist toll, auch mit so einer Gruppe von gleichgesinnten Menschen zu diskutieren, zu sprechen. Warum funktioniert das nicht? Was können wir besser machen? Genau, also das ist extrem motivierend, extrem positiv und man kommt ja sehr gestärkt und sehr genährt auch wieder zurück.
Was soll ich sagen? Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nicht mehr zu fliegen aus Klimagründen. Ich bin schon viel unterwegs gewesen, habe meinen Fußabdruck schon gesetzt. Darum habe ich gedacht, du fliegst jetzt nicht mehr. Und als Daniela mich fragte, habe ich gesagt, ja, mache ich. Und jetzt bin ich wirklich der Meinung, dass es sich lohnt, weil man kann dadurch, wenn ich jetzt einen Vortrag halte oder wenn ich mit meinen Menschen spreche, die sind alle so interessiert an diesen Themen, hätte ich nie gedacht. Und das ist, was Michaela auch sagt, lass uns das Positive in den Vordergrund setzen und das verbreiten, was möglich ist und was eben nicht möglich ist, das lassen wir halt sein.
Vielen Dank für diesen sehr guten Einwand. Das hören wir nämlich auch immer wieder und es ist uns auch wichtig, klarzustellen, dass wir kein Reisebüro sind, ne? Und ihr habt die Reise ja auch selbst bezahlt. Es geht eben auch nicht darum, unfassbar viele Menschen einmal um die Welt zu schicken, sondern wirklich die Möglichkeit zu haben, die Wirkung mit eigenen Augen zu sehen und nochmal auch zu spüren, was kann denn das Geld verändern? Und im Idealfall eben mehr Leute dadurch auch zu überzeugen, vielleicht ihr Geld auch in Eukokredit zu investieren. Und dann möchte ich mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Ich habe jetzt ein bisschen den Eindruck, ich war fast mit dabei, muss mir nur dringend noch Seekamp-Produkte kaufen, damit ich das auch kulinarisch so erleben kann. Und danke euch ganz herzlich für eure Zeit und eure Einblicke.
Tja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, nochmal so einen Rückblick zu halten.
Ja, wirklich. Also ich bin ja noch dabei und bereite meinen Vortrag vor. Das kann ich alles nochmal Revue passieren lassen. Aber dieses Gespräch mit euch war auch sehr, sehr schön. Dankeschön.
Sehr, sehr gern. Genau, der Andreas hält nämlich jetzt zum Beispiel einen Vortrag über die Reise. Ist auch was, wo wir uns sehr, sehr drüber freuen, natürlich über ehrenamtliche Unterstützung. Gibt es denn noch irgendetwas, was ihr beiden noch loswerden möchtet oder noch gerne platzieren möchtet?
Also wenn ich nochmal mitreise, würde ich Michaela gern mitnehmen.
Total gerne, Andreas. Das würde ich mich auch sehr, sehr freuen.
Aber die Gruppe war einfach sowas von harmonisch und respektvoll. Ich bin ja als praktizierender Landwirt eigentlich der Außenseiter, will ich nicht sagen, aber der auch eine Vorstellung hat, was war schon ein Einzelgänger, will ich mal sagen. Und der Austausch hat mir sehr gut getan mit den Eukokredit-Mitarbeitern und den Investoren. Und das war schon klasse.
Ja, das bestätige ich gerne.
Gut, dann vielen Dank.
Einen schönen Abend. Tschüss.
Tschüss, ich danke euch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge, da werden Karin und ich mal wieder zusammen moderieren und zusammen sprechen in der Dezemberfolge. Also wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Mittag, Morgen, Abend, wann auch immer ihr das hört. Tschüss.